Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Abend der Vortragsreihe Zeitenwenden, ein Kommen und Gehen im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Mein Name ist, wie die meisten wahrscheinlich von Ihnen wissen, Volker Friedrich. Ich bin Professor an dieser Hochschule für Schreiben und Rhetorik und ich konzipiere und moderiere für Sie diese Vortragsreihen. Und alle fürchten schon wieder den Werbeblock. Er kommt. Seit 2005 laufen diese Reihen. Wir sind in der 29. Folge. Die 28 davor haben wir zumindest in Teilen, in großen Teilen, in Ton dokumentiert. Und da können Sie Aufnahmen finden auf einer Internetseite der Hochschule, die Sie finden auf diesen schönen Faltkärtchen, die Sie gerne mitnehmen können, dann wissen Sie, was in dem Semester gelaufen war, und finden diese Internetadresse. Da haben wir rund 300 Aufnahmen, Hördateien oder Neudeutsch Podcasts, und da können Sie sich dann vergnügen, zum Beispiel in der vorlesungsfreien Zeit. Als im Oktober der Referent Prof. Dr. Thomas Fischer, pensionierter Richter des Bundesgerichtshofs, wegen einer Erkrankung absagen musste und ich das hier bekannt gab, schalten mir erstmals in der Aula Buhrufe entgegen. Ich hoffe, Sie können die Kontenance und die Regeln der Höflichkeit bewahren, wenn ich Ihnen nun mitteilen muss, dass der vorgesehene Referent des heutigen Abends, Prof. Dr. Gerd Uehding von der Universität Tübingen, zu seinem und meinem Bedauern absagen musste. Ich biete denjenigen, die mich als zugegeben Schalenersatz akzeptieren mögen, einen Vortrag an, den ich betitle mit Vom Mythos zum Logos und zurück. Diejenigen unter Ihnen, die dieses Angebot nicht annehmen mögen, bitte ich, den Saal still zu verlassen. Den anderen danke ich verbindlichst, dass sie mir die Ehre geben. Hochschulintern konnte ich noch eine geänderte Ankündigung verschicken, aber die hat sicher nicht alle unter Ihnen erreicht. Deshalb gestatten Sie mir, diese Zeilen kurz vorzutragen, dann wissen oder ahnen Sie, was auf Sie zukommt. Vom Mythos zum Logos und zurück. Zur Entwicklung von Kulturen gehören große Erzählungen darüber, wie alles begonnen hat, was die Welt im Innersten zusammenhält und wie die Phänomene und die menschlichen Angelegenheiten zu erklären sind. Lange Zeit wurden diese Fragen durch Mythologien beantwortet. Insbesondere die griechische Mythologie hallt auch in unserer Kultur nach, in der Kunst, in der Literatur, im Film, in den Superhelden der Comics. Das antike Griechenland hat aber auch den Wandel vom Mythos zum Logos hervorgebracht, also zu vernunftgeleiteten und wissenschaftlichen Antworten auf die großen Fragen. Welche Ursachen lassen sich für den Wandel hin zum Logos anführen? Und wie ist es um diesen Wandel gegenwärtig bestellt? Verliert der Logos an Kraft? Diesen Fragen wird der Vortrag nachgehen. Letzte Woche hat der liebe Kollege Klaas Heusing in seinem Vortrag in den Raum gestellt, Homer kenne heute niemand mehr, und führte dann mich scherzend als mögliche Ausnahme an. In den Regalen meiner heimischen Bibliothek nehmen Homer und Literatur über ihn vielleicht ein, zwei Meter ein, aber ob ich Homer, seine Werke deshalb kenne? Diejenigen, die über eine solide humanistische Bildung verfügen, wüssten jetzt bereits, wie ungebildet ich bin. Denn in ihren Augen besteht meine gesamte Bibliothek aus ein, zwei Regalmetern. Schließlich sind alle Werke nach Homer doch eh nur eine Fußnote zur Ilias oder zur Odyssee. Wie auch immer, da der pfiffige und überaus gebildete Klaas Heusing mit seiner Vermutung, Homer kenne keiner oder kaum einer mehr, womöglich richtig liegen wird, versuche ich das mit ein paar aufklärenden Hinweisen abzumildern. Sollten Altphilologen oder Historiker unter uns sein, bitte ich um Nachsicht für meine Stümpereien. Und alle anderen beschweren sich bitte bei Professor Heusing darüber, dass der heutige Abend mit einem großen Homer-Kapitel beginnt. Schlagen wir Band 5 des neuen Pauli auf, der Realenzyklopädie der Antike. Zum Stichwort Homeros, also Homer, steht dort im ersten Absatz als Kurzdefinition: Homer ist der erste Dichter des europäischen Kulturkreises, von dem vollständige Werke größeren Umfangs, rund 28.000 hexametrische Verse in griechischer Sprache stammen, die seit ihrer Entstehung vor ca. 2700 Jahren kontinuierlich in der gesamten europäisch geprägten Welt rezipiert wurden und die Kulturentwicklung bis heute offen und latent beeinflusst haben. Auf den neuen Pauli, dieser Realenzyklopädie der Antike, dürfen wir setzen und seine 19 Folianten als verlässliche und aktuelle Quelle ansehen, mit den entsprechenden Einträgen dort und auch in anderen Quellen, wie dem Homer-Handbuch, gehe ich davon aus, dass es einen Dichter namens Homer gegeben hat, dass er im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus lebte, dass er in der Ilias die Geschichte einer 10-jährigen Belagerung der Stadt Troja erzählt, davon 51 Tage, um genau zu sein, dass die Angreifer aus Regionen kamen, die im heutigen Griechenland liegen, dass Troja wahrscheinlich in Kleinasien an der Einfahrt zum Marmara-Meer, also in der heutigen Türkei, lag, was damals von den Ostgriechen besiedelt wurde, nicht den Türken, zu deren Enttäuschung, muss man das sagen, das waren noch die Ostgriechen. Das Marmara-Meer, wissen Sie wahrscheinlich, ist der Übergang vom Mittelmeer zum Schwarzen Meer. Und Troja lag, wenn das stimmt, was die Forscher so sagen, an der Einfahrt sozusagen in das Marmara-Meer, insofern eine sehr, sehr wichtige, strategisch wichtige Stadt. Ich gehe mit diesen Quellen davon aus, dass diese Belagerung, wenn sie denn tatsächlich geschehen ist, rund 5-6 Jahrhunderte vor Homers Lebenszeit stattgefunden hat. Dass Homer wohl zwischen 750 bis 650 vor Christus lebte. Dass Homer von dieser Belagerung also nur aus den überlieferten Gesängen der Rhapsoden, der Sängerdichter, gehört hatte. Dass Homer diese Geschichte dann schriftlich festgehalten hat oder nach seinem Diktat schriftlich festhalten ließ. Und ich gehe davon aus, dass das alles nur möglich war, weil wenige Jahrzehnte vor Homers Lebenszeit die Griechen die Alphabetschrift übernommen hatten von den Phöniziern. Die zuvor üblichen Silben- oder Bilderschriften erlaubten nicht das Abfassen und Überliefern des Wortlautes von Versen. Exakte Bestimmungen all dieser Fragen lassen sich allerdings nicht geben. Und es gibt wohl für jede Theorie Widerspruch, was den Reiz der Sache ja nicht schmälert. Zwischenbemerkung für die Jüngeren, ob die Rapper mit ihrem Sprechgesang sich von den Rhapsoden herleiten. Jedenfalls war in der Zeit der mündlichen Überlieferung der alten Geschichten, in der Phase der Oralität, ein Rhapsode nur an die Rahmenhandlung gebunden, hatte aber auch Freiraum für Improvisation. Vielleicht waren es aber auch keine Rapper, sondern Jazzer. Die können ja gemeinhin besser improvisieren. Keine Abschweifung, Friedrich Hurtig, Retour zu Homer und zur Ilias. Warum heißt das Werk Ilias und nicht Troja, wenn die Handlung doch in Troja spielt? Ilion, Ilium, Ilias sind Namen für Troja. Auf die Odyssee, die als zweites großes Werk von Homer angesehen wird, werde ich heute nicht näher eingehen. Bei der vermute ich auch mal, dass Sie womöglich mehr davon schon wissen und zumindest die eine oder andere Geschichte davon kennen. Die Ilias ist meines Erachtens ein bisschen sperriger und weniger bekannt. Die Ilias wurde immer wieder ins Deutsche übersetzt. Die bekannteste Übersetzung dürfte die von Johann Heinrich Voss sein, die Ende des 18. Jahrhunderts erschien. Rund 200 Jahre später machte sich der Altphilologe Wolfgang Schadewald an eine neue Übersetzung. Beide versuchten, dem Versmaß der Originaltexte nahezukommen, was allerdings aufgrund der Unterschiede in der Wortbildung und der Grammatik zwischen dem Altgriechischen und dem Deutschen zwangsläufig zu Kompromissen führt. Das liest sich dann eher gewollt und manchmal auch holprig. Und für unsere Lesegewohnheiten heute doch sehr fremd. 2008 erschien eine neue Übertragung der Ilias ins Deutsche, die der österreichische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott vorgenommen hat. Diese Übertragung erscheint mir deutlich zugänglicher, moderner und kraftvoller zu sein als die Vorläufer. Hören Sie selbst die ersten zwei Seiten daraus, Erläuterungen. können Sie diesen Zetteln entnehmen. Und die sind chronologisch, also wenn ich mich nicht vertan habe beim Übertragen, dann sollten Sie von oben nach unten sozusagen begleitend mitkommen durch den Text. Und ich bemühe mich, das jetzt mal vorzutragen. Von der Bitternis sing, Göttin, von Achilleus, dem Sohn des Peleus, seinem verfluchten Groll, der den Griechen unsägliches Leid brachte, und die Seelen zahlloser Krieger hinab in das Haus des Hades sandte. Die blutvollen Leben dann nur Fleisch, an dem die Hunde fraßen, den Vögeln ein Festmahl. Und wie Zeus' Wille sich dadurch erfüllte. Sing, Muse, und beginn mit dem Moment, wo der göttliche Achilleus sich in einem Streit mit seinem Kriegsherrn Agamemnon entzweite. Doch welcher der Götter hatte sie gegeneinander aufgehetzt? Es war Apollon, Zeus' Sohn mit Leto. Vor lauter Ärger über Agamemnon hatte er im Lager eine Pest ausbrechen lassen, die das Heer dahin raffte. Apollons Priester Krüses war nicht gebührend Ehre erwiesen worden, als er bei den griechischen Schiffen erschien, um für sehr viel Gold seine gefangene Tochter freizukaufen. Den goldenen Stab in der Hand mit dem geweihten Lorbeerkranz als Zeichen Gottes und des Friedens hatte Krüses für sie, für die Tochter, vor den versammelten Truppen um Gnade gebeten und sich an deren zwei Feldherren Agamemnon und Menelaos gewandt. Ihr Söhne des Atreus und ihr zum Kampf gerüsteten Achaier, die Unsterblichen auf dem Olymp, sie mögen euch gewähren, Troja in Schutt und Asche zu legen und heil nach Haus zu segeln. Mein Kind aber, das lasst gehen und nehmt dafür all mein Gold, schon aus Achtung vor Zeus Sohn Apollon und seinen Pfeilen. Die Achaier hatten ihm alle beifällig zugestimmt und gefordert, dem Priester Respekt zu erweisen und sein Gold zu akzeptieren. Agamemnon jedoch gefiel das Ganze gar nicht. Er lehnte ab, beschimpfte ihn und jagte ihn davon wie einen räudigen Hund. Hör auf, bei diesen Schiffen herumzuschleichen, lass dich hier nicht normal blicken, denn dann nützt dir auch der Lorbeer am Stab da nichts mehr. Das Mädel freilassen, mit nach Argos nehme ich sie, da soll sie mir mein Bett warm halten und zu Hause am Webstuhl stehen, wie sie alt und grau ist. Hau ab, wenn du hier mit heiler Haut davonkommen willst. Dem Greis stockte der Atem. Schweigend machte er kehrt und schritt die lärmend ans Ufer rollende Brandung entlang und hob nach ein paar Schritten an zu seinem Herrn Apollon, dem Sohn der Leto, der Schutzgöttin alles Lebens, zu beten. Hör mich, Gott, mit dem Silberbogen, der du über unser Troas stehst und über Kyla, Tenedos und mein Krüse herrscht, her auch über die Ratten. Hab ich deinem Tempel da nicht ein Dach errichtet und dir zum Opfer die fetten Schenkel von Stieren und Ziegen verbrannt? Dann erfüll nun auch meine Bitte. Ich flehe dich an. Lass die Danaer meine Erniedrigung büßen durch das Gift deiner Pfeile. Und Phoibos Apollon, der Gott des Lichts, erhörte sein Gebet und brach auf vom höchsten Grat des Olymp, Zorn im Herzen, den Bogen um die Schulter geschwungen, den Köcher gefüllt und die Pfeilspitzen auf seinem Rücken, sie klirrten metallen, als er ausschritt und dem Schatten der Nacht gleich herabkam. Abseits der Schiffe setzte er sich an den Strand, legte an und mit dem gellenden Sirren der Sehne gingen seine Pfeile nieder auf sie. Maultiere und streuende Köter traf er zuerst, danach die Menschen. Er zielte auf sie und schoss und schoss. Und die Scheiterhaufen brannten in engen Reihen ohne Unterlass. 9 Tage lang hagelte es Pfeile in die Flanke des Heeres. Am 10. Tag jedoch berief Achilleus alle zu einer Versammlung. Die Idee hatte ihm Hera eingegeben, die Gattin des Zeus, wollte ihre weißen Arme vor dem Dahinsiechen ihrer Geliebten Danae nicht mehr länger in den Schoß legen. Kaum saßen alle im Kreis, da trat Achilleus schon mit einem schnellen Schritt in die Mitte. Agamemnon! Ich fürcht, der Krieg und die Seuche zwingen uns in die Knie. Soll der Rest von uns hier dem sicheren Tod entgehen, bleibt uns nur die Belagerung aufzugeben und die Segel zu setzen. Doch warum fragen wir nicht irgendeinen Seher oder Priester, am besten einen Traumdeuter? Zeus schickt ja auch die Träume. Warum der sonst so lichte Apollon in solch dunklen Zorn geriet? Will er sich damit über ein Gelübde oder ein Opfer beschweren? Wenn ja, dann stimmt ihn vielleicht der Opferrauch von Ziegen und Lämmern um und er hört auf, uns heimzusuchen. Soweit also die ersten Verse der Ilias in Raoul Schrotts Übertragung. Robin Lane Fox ist ein britischer Historiker, der wunderbar und anschaulich und kenntnisreich über die Antike zu schreiben weiß. In seinem Buch Reisende Helden, die Anfänge der griechischen Kultur im homerischen Zeitalter, steht der folgende herrliche Satz. Für mich galt immer schon, wer auch nur einen bislang unverstandenen Vers von Homer zu erklären vermag, hat nicht umsonst gelebt. Raoul Schrott dürfte somit nicht umsonst gelebt haben. Aber stellen wir uns eine für den heutigen Abend wichtige Frage an die vorgetragenen Verse, dem Anfang der Ilias. Wer trägt die Verantwortung für die Misere, in die die Griechen, die Belagerer von Troja, geraten sind? Was meint sie? Ist es Agamemnon? Ist es Achilleus? So zu denken, leg uns nahe. Das entspräche unserer Sicht, den Menschen als verantwortliches Wesen zu betrachten. Für eine Zeit, die die Welt und das Dasein der Menschen per Mythos mittels einer umfangreichen Mythologie erklärt, stellt sich die Frage nach der Verantwortung des Menschen nicht. Die treibende Kraft hinter allem, was war, was geschieht und was sein wird, die treibende Kraft dahinter sind die Götter. Sie ziehen die Fäden, an denen die Menschen wie Marionetten hängen. Die Götter entscheiden über das Schicksal der Menschen. Sie stecken hinter allem. Sogar die Oberschicht, die Aristokraten, die in den Krieg ziehen, sind nur ein Spielball der Götter. Und die Götter tragen ihre Zwistigkeiten über die Menschen aus. Dem kann der Mensch nicht entkommen, wie sittlich und gesellschaftlich hochstehend er auch immer sein mag. Kennt er sich mit den Götterlehren, mit den Mythen aus, so kann er versuchen, nicht in allzu große Schlamassel zu geraten. Letztlich kann er aber sich dem Einfluss der Götter nicht entziehen. Die griechische Mythologie fängt, wie Sie wahrscheinlich wissen, nicht mit Zeus und dessen Mitgöttern an. Das Entstehen des Kosmos ließ sich wohl nicht anders erklären. Es mussten Mächte am Werk gewesen sein, die unvorstellbar viel größer waren als der Mensch und seine Möglichkeiten. Und sie mussten aus einem Zustand vor der Ordnung einen Weg zur Ordnung gefunden haben. Sie mussten also vom Chaos, dem Ungeordneten, Ungeformten, Unbestimmbaren, hin zum Kosmos, dem Geordneten, Geformten, Bestimmbaren, gelangen können. In der griechischen Mythologie entstehen aus der Ursuppe Chaos, die Dunkelheit und die Nacht, die den Tag und das Licht hervorbringen. Und dann entstehen die Erde, Gaia, und die Unterwelt, Tartaros. Diese Gebilde des Uranfangs werden in der griechischen Mythologie, zum Beispiel bei Hesiod, sowohl stofflich wie charakterlich gedacht und geschildert. Und aus diesen Urgebilden entstehen die nächsten Stufen. So gebiert Gaia, die Erde, aus sich selbst, gleichsam jungfräulich, das Meer, Pontos, und den Himmel, Uranus. Und dann geht's los. Gaias Sohn Uranus legt sich auf Mutter Erde. Und damit nimmt der ganze überirdische Sex seinen Lauf. Im gewissen Sinn könnte man von Inzest sprechen, mit dem die nächste, die zweite Generation von Gottheiten in die Welt kommt. Und zu dieser Zeit entsteht, als die den Kosmos ordnende Kraft, die Zeit, Kronos. Das griechische Wort vorne mit CH geschrieben, es steckt noch heute in Worten wie Chronik oder Chronologie. Uhren nannte man früher auch Chronometer, Zeitmesser. Und die antiken Mythen sind gleichsam die Chronik all dieser folgenden Ereignisse. All dieser und der folgenden. Also, Uranus treibt es mit seiner Mutter und setzt mit ihr die nächste Generation von Gottheiten in die Welt, die Titanen. Gaia bekommt zuerst einmal 12 Kinder, 6 Mädel und 6 Buben, die alle mit bestimmten Eigenschaften oder Kräften, Superkräften geradezu, verbunden werden. Aber Uranos Zeugungsdrang ist damit nicht gestoppt. Die jüngeren Geschwister der 12 Erstgeborenen sind jedoch allesamt seltsam und von seltsamer Gestalt. Manche haben 50 Köpfe und 100 Hände. Das wird dem Vater zu viel. Deshalb stopft er all diese Belger wieder zurück in den Mutterleib. Das wiederum gefällt der Mutter Erde Gaia nicht. Und sie fragt die 12 Erstgeborenen reihum, wer bereit wäre, den Vater Himmel, Uranos, aus dem Weg zu räumen. Die meisten waren zu beschäftigt, sie vermehrten sich nämlich selbst schon fleißig und waren am Vatermord desinteressiert. Sohnemann Kronos indes, den man vorne mit K schreibt, lässt sich von der Mutter einspannen und kastriert seinen Vater, als der in der Nacht wieder lüstern die Erde deckt. Der entmannte Vater Uranos prophezeit nun dem Sohn Kronos ein ähnliches Schicksal. Er werde dereinst von seinen eigenen Kindern umgebracht. Kronos, der nun eine Vorrangstellung genießt, spielt wegen dieser Prophezeiung nicht den Mönch, sondern nimmt seine Schwester Rhea zum Weibe. Und da es für Titanen keine passenden Kondome und keine Pille gibt, wird Rhea schwanger und gebiert 5 Kinder. Dank der Prophezeiung seines Vaters Uranos weiß Kronos, dass seine Kinder ihm gefährlich werden könnten. Deshalb frisst er sie einfach auf. Da man den vorne mit K geschriebenen Kronos genauso ausspricht wie die mit CH geschriebene Zeit Kronos, überlagern sich deren Bedeutungen. Und so kommt der Satz in die Welt, die Zeit frisst ihre Kinder. Eine Mutter mag nicht mit ansehen, wie der Erzeuger ihrer Kinder diese verschlingt. Rhea will dem Gierschlund Kronos nicht noch mehr ihrer Kinder zu fressen geben. Nach der 6. Geburt versteckt sie ihren Sohn Zeus und gibt Kronos stattdessen einen in Tücher gewickelten Stein. Nicht alle Männer verfügen beim Essen über eine differenzierte Wahrnehmung. Kronos fällt jedenfalls auf Rheas List herein. Der pfiffige Zeus wächst heran und ersinnt eine List, wie er seine gefressenen Schwestern und Brüder retten kann. Er verabreicht Kronos ein Brech- und Betäubungsmittel und Kronos spuckt alle Geschwister des Zeus unversehrt aus, was auf eine langsame Verdauung der Titanen hindeutet. Rhea, Zeus und seine Geschwister schließen sich zu einem Pakt zusammen. Sie wollen die Herrschaft von Kronos und den anderen Titanen beenden und die wahren Götter werden. 10 Jahre währt der Kampf mit den Titanen. So manch einer wechselt das Lager, Verrat, Tücke und List sind an der Tagesordnung wie in jedem späteren Krieg. Diesen Titanenkampf machte der besagte Dichter Hesiod ebenfalls zum Gegenstand seiner Dichtkunst. Hesiod, man weiß es nicht genau, aber nimmt an, dass er etwas jünger als Homer war. Zeus und seine Kampfgefährten besiegen am Ende die Titanen. Kronos wird auferlegt, fürderhin die Ewigkeit auszuloten. Er hat nun viel Zeit. Der tatkräftige Zeus räumt jedenfalls nicht nur den Vater ab, sondern unter den vielen Göttern, die inzwischen den Kosmos bevölkern, räumt er auf. Zeus wird ihr Chef. Zeus' göttliches Unternehmen wohnte dann auf dem Olymp, so wird das höchste griechische Gebirge genannt, aber auch generell der Himmel wird manchmal Olymp genannt. Zeus thront dort als himmlischer Vater der Götter. In der Zeit vor der Philosophie und der mit ihr aufkommenden Wissenschaft und auch nach ihrem Aufkommen blühen die Geschichten, die man sich über die Götter erzählt. Und da die Götter so viele sind und arbeitsteilig vorgehen, gibt es für so gut wie jedes Phänomen, jede Eigenschaft und jeden Charakterzug einen passenden Gott auf dem Olymp. Die Christen machen um ihren Gottessohn ja eine Menge Aufsehens. Die griechischen Götter haben mit den Menschen Kinder. Das war offenbar gang und gäbe und nicht viel Aufsehens wert. Die vielen Götter und Halbgötter hatten jeweils eigene Aufgabengebiete. Nebenbei bemerkt, divers ist auch nicht neu, der Sohn von Aphrodite, der Göttin der Weisheit, und Hermes, dem Götterboten, ist Hermaphroditos. Er gab den Zwischenwesen, den Hermaphroditen, ihren Namen. Wie auch immer, die Griechen hatten viele Götter und Halbgötter mit jeweils eigenen Aufgabengebieten. Dezentralisierung ist ja inzwischen wieder in Mode. Womöglich ist es gar nicht so schlecht, wenn Aufgaben verteilt werden. Im Monotheismus gibt es den einen Allesentscheider. Der gute Mann muss überlastet sein. Und abgesehen davon ist er ja schon im Himmel und nicht auf Erden. Auf Erden hätte er allerdings auch nirgends seine Ruhe, sogar wenn er auf dem höchsten Berg wohnte. Den Mount Everest rennen ja ganze Karawanen Sterblicher hinauf und manchmal auch hinunter. Die Geschichten, Mythen, Sagen über diese Götter sind immer wieder köstlich zu lesen und werden bis heute immer wieder neu und modern erzählt. Ich gebe Ihnen so en passant ein paar Tipps, was mir zumindest lesens- oder hörenswert erscheint. Der Schriftsteller Michael Köhlmeier beispielsweise hat diese Geschichten in Hörbüchern, Fernsehen und im Hörfunk ganz wunderbar im Stile eines modernen Rhapsoden getan. Er erzählt frei. Der stellt sich in ein Studio und erzählt 12 Stunden am Stück frei die ganzen Göttersagen. Ja. Und es ist ungeheuer plastisch und wunderbar erzählt. Also können Sie als Hörbuch noch erstehen, kann ich Ihnen nur empfehlen. Vielleicht kennen die Jüngeren unter Ihnen den britischen Schauspieler und auch Schriftsteller Stephen Fry. Sagt er Ihnen was? So die Nachfolgegeneration der Monty Pythons. Stephen Fry hat eine Trilogie geschrieben. Der erste Band heißt Mythos, was uns die Götter heute sagen. Und Fry liefert mit Witz, Charme und Ironie genau das, was der Buchtitel verspricht. Im zweiten Band geht es dann über die Helden und der dritte Band ist Troja gewidmet. Der ist, glaube ich, erst im letzten Jahr jetzt erschienen auf Deutsch. Großartig zu lesen, ungeheuer witzig, macht wirklich Spaß. Und ja, es ist nun mal so, die alten Mythen haben sich tief in unser kulturelles Gedächtnis gegraben. Sagen Sie jetzt, davon merken Sie nichts, weil Sie sich mit solch alten Krempel nicht befassen? Sind Sie sicher? Haben Sie sich schon mal gefragt, wer für die Comics-Helden unserer Tage, die Avengers und X-Men, Pate gestanden hat und woher die Idee von Superkräften stammt? Natürlich, daher. Schauen wir also noch ein wenig auf diese alten Geschichten. Ich hoffe, das macht Ihnen auch so viel Spaß wie mir. Der Olymp-Vorstandsvorsitzende Zeus ist mit seiner Schwester Hera verheiratet, setzt mit ihr Kinder in die Welt und ist auch sonst nicht schüchtern und steigt über alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen sitzt, was ja beim Chefgott auch nichts nützt. Seine Lieblingstochter indes hat er nicht gezeugt. Sie ist im Wortsinn eine Kopfgeburt des Zeus. Sie entspringt des Obergottes Schädel. Sie heißt Athene und ist die Göttin der Weisheit. Manche der Mythen erzählen, dass Zeus den Menschen geschaffen habe, um die leere Welt zu beleben und vielleicht auch, um die Zahl seiner Gespielinnen hochzuschrauben. Andere Mythen sehen in dem Titan Prometheus den Menschenerschaffer. Aus Lehm habe er uns geformt und den Menschen das Feuer gebracht, das er auf dem Olymp gestohlen hat. Prometheus hat demnach also Zivilisation und Kultur unter die Menschen gebracht. Für den Raub des Feuers bestraft Zeus den Prometheus. Auf lange Zeit hin bleibt Prometheus an die Felsen des Kaukasusgebirges geschmiedet. Seine immer wieder nachwachsende Leber wird von einem Adler gefressen Tag für Tag. Erst als Herakles, ein großer Held und ein Sohn des Zeus, den Adler erlegt, wird Prometheus Qual gelindert. Und als er dann noch Zeus vor einer Gefahr warnt, begnadigt der Chef ihn und Prometheus darf wieder auf den Olymp. An der Außenfassade dieses Gebäudes, der Aula, auf der Seite draußen, zum Seerhein hin, hängt eine Prometheus-Figur. Was sie wohl den Mitgliedern einer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung sagen soll, manche sehen in Prometheus die Verkörperung des Fortschritts, den die Menschen erreichen, wenn sie Feuer und Natur beherrschen lernen. Andere sehen in Prometheus eine Warnung, wir sollen nicht mit dem Feuer spielen. Nun gut, suchen Sie sich's aus. Blicken wir noch einmal zum Olymp. Es ging zwar unter den Göttern hoch her, aber einigermaßen arbeitsteilig geordnet zu. Es menschelte unter ihnen und naturgemäß unter den von ihnen geschaffenen Menschen. Aber im Großen und Ganzen lief es rund. Götter wie Menschen wussten, woran sie waren. Im Kosmos war also alles in bester Ordnung. Warum sollte dieses Modell der Welterklärung hinterfragt und angezweifelt werden? Zwei kulturgeschichtliche Voraussetzungen für den nötigen Zweifel möchte ich nennen und ein bisschen ausführen. Erster Punkt. Für die Menschwerdung war das Feuer, das Prometheus uns brachte, sicher sehr wichtig. Das Beherrschen zu lernen gab den Menschen gemeinsam mit der Sprache eine Grundlage für unzählige Zivilisationsprozesse. Ein weiteres mächtiges Werkzeug schuf der Mensch, als er anfing, Zeichen zu nutzen, mit denen er die Zeit austricksen konnte. Denn Bilder und Zählzeichen, in der Eiszeit auf eine Felswand gemalt, erzählen etwas über die damalige Welt weit über die Zeit hinaus, in der diese Zeichen festgehalten wurden. Kommunikation und somit Welterklärung wurden also unabhängig von der Zeit. Ideen konnten konserviert werden. Und als dann die ersten Schriftsysteme aufkamen und sich weiterentwickelten, bis hin schließlich zum Alphabet, war die Konservierung geistiger Güter perfektioniert. Sie konnten nun geradezu alle Zeiten überdauern und lösten sich auch noch vom Raum. Die Schriftzeugnisse wurden transportabel. Wenn Ideen schriftlich festgehalten sind, sind sie deutlich besser kritisch zu beleuchten. Besser als wenn sie einem, wie in der griechischen Antike, von Sängern, den sogenannten Rhapsoden, in Versen dargeboten werden. Wer liest, kann innehalten, kann das Gelesene hinterfragen, mit anderen Schriften vergleichen und merkt womöglich, wenn verschiedene Schriften für dasselbe Phänomen unterschiedliche Antworten anbieten. So wird durch die Schrift dieser Konservierungsmethode des Geistes deutlich, dass unsere Welterklärungsmodelle nicht stabil und über alle Zeiten hinweg eindeutig und gültig sind, sondern von den Voraussetzungen abhängen, die eine Kultur macht, von den Perspektiven abhängen, die ein Erzähler, ein Berichterstatter, ein Philosoph einnimmt. Im 8. Jahrhundert war, so lässt uns der britische, vorher schon zitierte Althistoriker Robin Lane Fox wissen, im 8. Jahrhundert war die Geschichtsschreibung, die Historiografie noch nicht erfunden. Was wir aus Texten über diese Zeiten wissen, steht also nicht in irgendeinem Geschichtswerk, sondern in Dichtung. Zuvorderst ist hier Hesiod zu nennen und natürlich sein Vorläufer, der bedeutendste Dichter der Antike, Homer. Für die Nachwirkung von Homer und Hesiod war eine Erfindung entscheidend, die nicht nur ihren Ruhm ermöglichte, sondern alles, die ganze Welt und die Menschen, nein, tatsächlich das Menschsein veränderte, die besagte Erfindung der Schrift. Vor Homer waren die Rhapsoden tätig, Homer war selber einer, die ihre eigenen Verse und die Verse anderer auswendig lernten und einem Publikum bei Kithara-Begleitung vortrugen. Die Kithara war ein Saiteninstrument, ein Vorläufer unserer Gitarre. Und die Rhapsoden waren quasi die Rockstars der Antike. Heute nennen wir Dichter den, der schreibt. Sie kennen den Spruch, wer schreibt, der bleibt. Die Sänger vergingen, von denen wissen wir nichts mehr. Homer und Hesiod kennen wir, jedenfalls manche von uns, noch nach 2800 Jahren, zumindest den Namen nach. Leider werden womöglich sie nicht mehr so oft und viel gelesen wie zu früheren Zeiten, aber gleichwohl gibt es weiterhin Menschen, die das tun. Vielleicht mögen sie sich denen anschließen, ich bin mir sicher, sie werden es nicht bereuen. So wie die Dichter, die Experten für das Erzählen sind, so benötigen andere Welterklärungsmodelle ebenfalls Experten. Die nicht-mythologische, rationale Welterklärung braucht Experten der Vernunft, die ihre Ansichten und Einsichten verschriftlichen und somit der kritischen Diskussion zugänglich machen. Diese Experten der Vernunft nennt man Philosophen. Nochmals aber, die erste kulturgeschichtliche Voraussetzung für das Zweifeln an den althergebrachten Welterklärungsmodellen sehe ich in der Schrift. Eine zweite möchte ich Ihnen nennen für das Zweifeln, eine zweite kulturgeschichtliche Voraussetzung für das Zweifeln an den althergebrachten Welterklärungsmodellen. Diese Voraussetzung sehe ich in folgendem Zusammenhang. Die Griechen der Antike waren Seefahrer. Sie betrieben Handel im gesamten Mittelmeerraum. Übrigens, falls Sie es eh mal in die Hand nehmen wollen, bei dem neuen Pauli, ich habe gesagt 19 Folianten, es gibt noch einen 20., der dazugegeben wird, das ist ein Atlas, in dem sozusagen die antike Welt in Karten festgehalten wird. Und da gibt es eine Karte, ich wollte Ihnen das eigentlich einscannen und mitbringen, aber manchmal versagt die heimische Technik. Da gibt es eine Karte, da werden die Handelsbeziehungen im Mittelmeerraum dargestellt. 6. Jahrhundert vor Christus. Und das ist unfassbar, was da ablief. Ja, wir denken ja immer, das sind alles so ganz moderne Geschichten, die Globalisierung und so weiter. Nein, die betrieben im Mittelmeerraum enorm viel Handel, aber das ging nicht nur in den Mittelmeerraum, das ging bis nach Indien, das ging nach England, das ging zu den Kelten. Also sowas wie Globalisierung ist nicht so neu. Ja? Es hat geografisch sich vielleicht noch ein bisschen mehr ausgeweitet, als man mit Schiffen weiterfahren konnte als zu der Zeit. Aber das ist wahrscheinlich der einzige Unterschied. Also, Seefahrer. Die Griechen waren Seefahrer, sie betrieben Handel im gesamten Mittelmeerraum. Was lernt man, wenn man sein Zuhause verlässt und fremde Länder bereist? Man lernt, dass das eigene Welterklärungsmodell nicht das einzige ist, das ganz andere Modelle deren Anhängern ebenfalls plausibel erscheinen. Die Welt der Griechen in der Antike wurde also zu einer pluralistischen Welt. Diese beiden Punkte, die Erfindung der Schrift und der Pluralismus der Welterklärungsmodelle, diese beiden Punkte zähle ich zu den wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass Philosophie und Wissenschaft aufkommen konnten. Machen Sie sich das mal klar, ja? Sie kommen dann nach Ägypten und die haben von Zeus noch nichts gehört. Aber die haben Götter. Wie kann Zeus, der Chef Olympia, es zulassen, dass da irgendwelche anderen Götter angebetet werden? Der braucht doch nur einmal seinen Blitz schleudern, schon ist es erledigt. Ja, dann ist wieder Ruhe im Karton. Und jetzt kommen sie zu immer mehr Ländern und überall tauchen andere Götter auf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei Parmenides oder bei Xenophanes ist. Ich entscheide mich mal für Xenophanes. Da schreibt er, wenn die Thraker ihre Götter zeichnen, dann sind sie groß und blond. Und wenn die Libyer ihre Götter zeichnen, sind sie dunkelhäutig und schwarzhaarig. Und wenn die Löwen Hände hätten, um zu zeichnen und ihre Götter zeichnen würden, dann sehen sie aus wie Löwen. Und wenn die Pferde Hände hätten, um zu zeichnen und ihre Götter zeichneten, dann sehen sie aus wie Pferde. Was will er damit sagen? Sie sind Menschen gemacht, von uns gemacht, ja, und nach unserem Abbild gemacht. Insofern entsprechen übrigens die griechischen Götter tatsächlich uns mehr als vielleicht der christliche Gott. Der menschelt nämlich nicht richtig. Ja. Bei den Griechen geht es so her wie bei einer Familienfeier. Ja. Von daher also so übel gar nicht mal diese Aufstellung, diese Mythologie. Aber diese Erkenntnis, ja, zu sehen, es gibt viele Götter. Und Zeus ist nicht in der Lage, die anderen auszuschalten und kümmert sich offenbar gar nicht darum, ja, da müssen sie irgendwann anfangen nachzudenken und sich zu überlegen, warum? Warum lässt er das zu? Welche Antworten bieten sich an? Eine ist, die anderen Götter sind mächtiger. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Vielleicht sollte ich lieber an die anderen Götter glauben. Wäre eine Schlussfolgerung. Eine andere Schlussfolgerung ist, Zeus Wirkungskreis ist offenbar lokal begrenzt. Die haben sich noch nicht getroffen. Deswegen noch kein Krach. Nächste Schlussfolgerung ist irgendwann mal, sie kommen auf die Idee, ist das, was wir uns über die Götter denken, zutreffend? Xenophanes kommt irgendwann zu dem Schluss zu sagen, ich kriege jetzt die Worte nicht im Original hin, aber sinngemäß, über die Götter können wir nichts sagen. Wir wissen über sie nichts. So, und wenn Sie zu dieser Aussage kommen, dann können Sie nicht mehr weitermachen mit mythologischen Erklärungsmodellen, Welterklärungsmodellen. Dann brauchen Sie was anderes. Und dann ist der Blitz, den Sie da sehen, auch nicht mehr ein Ausdruck von Zeus Zorn. Es muss was anderes sein. Nur was? Wie können Sie das erklären? Und da kommen jetzt die vorsokratischen Naturphilosophen. Also, warum nennt man die vorsokratisch? Weil sie vor Sokrates gelebt haben. Das geht los etwa im 6. Jahrhundert, also 100-200 Jahre nach Homer und Hesiod. Die ersten Zeugnisse haben wir von Thales, von Milet. Sie kennen vielleicht diese Anekdote über Thales und die Magd. Thales, es ist Nacht, läuft über eine Wiese, die Magd beobachtet ihn, er guckt immer in die Luft. Und dann fällt er in einen Brunnen. Die Magd lacht. Was sagt die Anekdote? Der Philosoph ist ein Tagträumer, der sich mit der Wirklichkeit nicht richtig auseinandersetzt und so weiter und dann vor lauter Sterne gucken, halt in ein Brunnenloch fällt. Die Geschichte kann man auch ganz anders erzählen. Thales ist in den Brunnen gestiegen. Warum? Sie haben einen Abschattungseffekt. Das wirkt wie ein Fernrohr. Ja, Sie können die Sterne und ihren Lauf besser beobachten, wenn Sie den Rest des Lichtes sozusagen ausblenden. Und Sie müssen sich klar machen, das, was für die Griechen allabendlich bei gutem Wetter normal war, das haben wir alle fast noch nie gesehen. Ja? Das ist eine Welt ohne Lichtverschmutzung und ohne Luftverschmutzung. Sie sehen die Milchstraße jeden Abend. Ja? Da ist was los. Da funkelt es und blitzt und da ziehen Schweife entlang und was weiß ich nicht alles. Da ist Bewegung drin. Und das muss man ja irgendwie sich erklären können. Aber die Götter, okay, sind genug Sterne da. Man hat also Platz für viele Götter. Ja? Jeder Stern ein Gott. Kronos ist zum Beispiel Saturn. Ja. Deswegen haben sie, Saturn wird immer in der Kunst mit Melancholie assoziiert. Sie kennen das englische Verb vielleicht etwas altmodisch, Saturnine, für traurig, melancholisch. Ja. Saturnine geschrieben. Also die ganze Symbolik zwischen Saturn und der Melancholie und Kronos kommt zur Deckung in der Kunst. Melancholie ist der meist dargestellte Begriff in der europäischen Kunstgeschichte bis zum 19. Jahrhundert. Und diese Symbolwelten, die den Künstlern vollkommen geläufig waren, kennen wir alle nicht mehr. Wir haben diese Bezüge nicht mehr, wir sehen nicht mehr die Sterne, wir denken uns da nichts mehr aus. Aber vielleicht kennen Sie Dürers Stich Melancholia 1. Der ist vollgestopft mit den Symbolen, die man klassischerweise Saturn zuweist, Kronos zuweist und Kronos mit CH zuweist. Sie sehen zum Beispiel eine Sanduhr, ja, die was symbolisiert? Natürlich Vergänglichkeit. Ja. Also ich will das jetzt nicht ausführen, sonst verliere ich mich. Lesen Sie doch mal mein erstes Buch über Melancholie als Haltung, da steht das alles drin. Und wenn Sie es noch ein bisschen ausführlicher haben wollen, dann lesen Sie Raymond Klibanski, Fritz Sachsel und Erwin Panofskis großartige Studie Saturn und Melancholie. Wenn Sie die 800-900 Seiten Intus haben, haben Sie über diesen einen Begriff sich eigentlich die komplette Geistesgeschichte Europas erschlossen. Das ist wirklich großartig. Also, ich verliere mich ein bisschen, entschuldigen Sie, manchmal geht es mit mir durch. Wir waren bei den Voraussetzungen dafür, dass Zweifel an den althergebrachten Welterklärungsmodellen kommen. Seefahrt, das Mitbekommen von ganz anderen Welterklärungsmodellen, also die Erfindung der Schrift und der Pluralismus der Welterklärungsmodelle. Das sehe ich als die wesentlichen Voraussetzungen dafür an, dass Philosophie und Wissenschaft aufkommen konnten. Menschliche Neugier und Wissbegierde waren wohl schon immer vorhanden. Die Schrift erst machte es möglich, Ideen über Zeiten hinweg festzuhalten und viel schwerer abänderbar festzuhalten, als mündliche Überlieferungen das sind. In mündlichen Überlieferungen haben sie sozusagen permanent das Ereignishafte, das sich verändert. Es gibt eine wunderbare Studie von Walter J. Ong über Oralität und Literalität. Da untersucht er, wie die Übergänge von mündlichen Kulturen zu schriftlichen Kulturen gelaufen sind. Es gibt noch, zu dem Zeitpunkt gab es noch rein mündliche Kulturen, da haben Ethnologen dann Beobachtungen gemacht. Und man hat zum Beispiel diejenigen, die für die Überlieferungen der Welterklärungsmodelle, den Mythos dieser mündlichen Kultur zuständig waren, befragt, wie sie das denn so machen, also Schamanen oder Priester und so weiter, wurden befragt, wie macht ihr das denn? Man erzählt mir so und so, wir erzählen es. Ja, und verändert ihr da was? Nein, um Himmels Willen, wir würden doch nie die heiligen Mythen verändern. Und dann haben die Tonbandaufnahmen gemacht. Natürlich haben die jeden Abend neu improvisiert. Die mussten ja den Laden rocken. Sonst hört doch keiner mehr zu, wenn sie ihr ganzes Leben lang vom Priester wortwörtlich den gleichen Semmel erklärt kriegen. Das ist doch nicht interessant. Ne? Also, natürlich haben die was verändert. Und so wurden die Geschichten weitergegeben. Und deshalb haben sie sich auch immer mehr ausgebaut. Weil irgendjemand hat an einem Abend improvisiert und gemerkt, wow, das kommt gut an. Das mache ich weiter. Der Nächste hat das mitgekriegt und hat gesagt, kein schlechter Move, den übernehme ich. Ja? Also, so kommen dann immer mehr Varianten von den ein und selben Geschichten zustande in der oralen Kultur. In der literalen Kultur ist es fixiert. Ja? Und dann liest ihn der Priester jede Woche in der Kirche die Stelle aus der Bibel so vor, wie er sie schon mal vorgelesen hat und schon mal vorgelesen hat und so weiter. Deswegen gehen sie alle auch so gern dahin. Also, Schrift, Pluralismus der Welterklärungsmodelle. Da sind wir. Die Schrift hat im Unterschied zur oralen Überlieferung den Vorteil, Ideen in eine gut transportable Form zu gießen. Ja? Und somit ihre Verbreitung und Diskussion zu dienen. So kommen Ideen an Orte, wo man sie noch nicht kennt. Und durch den Austausch mit anderen Völkern und Kulturen über den Handel und die Seefahrt importiert man nicht nur Waren, sondern eben auch Welterklärungsmodelle. Andere haben andere Götter. Und so bekamen die Griechen der Antike es mit einem Wust von Göttern in der dann zunehmend bekannt werdenden Welt zu tun. Selbstverständlich ist jede Glaubensgemeinschaft davon überzeugt, dass nur sie die wahren Götter verehre. Und siehe da, wechselt man den Glauben, erschlägt Zeus einen nicht mit einem Blitz. Welcher Gedanke muss angesichts dieser Situation in einem vernunftbegabten, kritischen und gar selbstkritischen Geist aufkommen? Ganz einfach. Was, wenn ich Unrecht hätte? Was, wenn meine Götter nicht so mächtig wären, wie ich dachte? Noch schlimmer, was, wenn sie gar nicht existierten? Was, wenn die Götter der anderen real wären, aber meine Götter nicht real sind, weil meine Götter nur in meiner Einbildung vorhanden sind? Was, wenn die Götter der anderen auch nur auf Einbildung beruhten und es überhaupt keine Götter gäbe und sie nur eine Erfindung der Menschen wären? Kritisches Denken hinterfragt die alten Erklärungen. Alles kann kritisiert werden. Es vollzieht sich der Wandel vom Mythos zum Logos. Von der Götter- und Sagenwelt hin zu dem Versuch, die Welt aus rationalen Gründen heraus zu begreifen. Dem Singen und Erzählen wird das vernunftgerechte Argumentieren, das Abwägen und Prüfen zur Seite gestellt. Wer das nun nicht mit Gewalt unterbinden will oder kann, dem bleibt nichts anderes übrig, als in den Diskurs einzusteigen. Er muss sich den Argumenten der anderen stellen, ihre Argumente zu kritisieren versuchen. Er muss also lernen, wie Kritik selbst funktioniert. Kritik wird zur Methode. Dieser Übergang vom Mythos zum Logos oder die Ergänzung des Mythos durch den Logos, den darf man als eine der bedeutendsten Zeitenwenden überhaupt ansehen. Und das ist ja, glaube ich, unser Oberthema, wenn ich mich noch recht erinnere. Also, alle Geschichten müssen einmal zu einem Ende kommen, auch meine heute Abend. Deshalb versuche ich mich an einer Zusammenfassung, ans Fazit. Homer schildert eine mythologische Welt. Und doch können wir in ihm nicht nur den Überlieferer und Bewahrer einer Mythologie sehen, sondern wir können in ihm auch den Beginn der Überwindung der Mythologie finden. Das mythologische Denken zu überwinden wird nicht Homers Anliegen gewesen sein. Das packen nicht Dichter an, sondern Philosophen. Aber warum in gewisser Weise die Überwindung, genau die teilweise Überwindung der Mythologie schon mit Homer beginnt, möchte ich Ihnen noch darlegen. Gründe dafür sehe ich, Sie können sich schon denken, im Medium, dessen er sich bedient und in der gewählten Form. Das Medium ist die Schrift. Seine Werke werden festgehalten. Sie bleiben dadurch nicht ein Ereignis, das wie eine Performancekunst an die Zeit gebunden ist, sondern sie überdauern die Zeit. Genau dadurch aber können wir sie auch rational aufnehmen. Das Ereignis, das der Rhapsode schafft, spricht die Emotion an. Wir lauschen gebannt dem Sängerdichter, hängen an seinen Lippen und folgen seiner Variante der alten Geschichten, die er in diesem Ereignis generiert, womöglich improvisiert. Und natürlich fesselt uns, je mehr er die Techniken des Erzählens beherrscht. Ja? Den geschriebenen Text aber, den können wir prüfen. Stimmt, was da steht? Hat das wirklich so sein können? Könnte es auch anders abgelaufen sein? Könnte es andere Erklärungen für die geschilderten Geschehnisse geben? Die Schrift übernimmt in einer nie dagewesenen, unerhörten Weise ihre Funktion als Konservierungsmethode des Geistes. Kleiner Einschub, warum reite ich auf der Metapher rum, Konservierung? Machen Sie sich bitte klar, dass Konservieren eine wesentliche Kulturtechnik ist. Nicht konservieren im Sinne von in eine metallene Konserve stecken, sondern haltbar machen. Ja? Das ist eine wesentliche Kulturtechnik, die den Menschen von den Unbilden und Wechselfällen des Alltags und der Unberechenbarkeit der Natur befreit. Erste Schritte der Kulturentwicklung galten der Konservierung von Nahrung und der Konservierung des Feuers. Danach dann, irgendwann, wurden geistige Güter konserviert. Mit Bildern, dann mit Schrift, so wie wir sie heute noch benutzen. Die Schrift als Konservierungsmethode des Geistes ermöglicht den Gedankenaustausch über Zeiten und Räume hinweg. Wir können Homers Dichtung lesen oder den Gedanken der vorsokratischen Naturphilosophen nachhängen, die die dichterische Form ablegten und als neue Form die Sachprosa entwickelten. Aber die Sachprosa hat das urmenschliche Interesse an Geschichten, an erzählerischer, dichterischer Formgebung und sprachlicher Ästhetik nicht abgeschafft, sondern eben ergänzt. Es gibt nach wie vor einen Willen zum Mythos, aus dem die Sehnsucht nach einer Gesamtschau der Welt und der Dinge spricht, die Sehnsucht nach einer Erklärung für alles. Der Mythos belohnt uns mit dem wohligen Gefühl, alles habe seine Ordnung, wenn wir nur bereit sind, an den Mythos zu glauben, ohne ihn zu hinterfragen, ohne an ihm zu zweifeln. Dieser Wille zum Mythos findet einen starken Konkurrenten, und zwar in uns selbst, in jedem von uns, im Willen zum Logos. Aus dem Willen zum Logos spricht die Sehnsucht, die Welt und die Dinge ohne Glauben verstehen zu können, nur durch Erkenntnis und Wissenschaft. Das halte ich zwar für die Suche nach einer besseren Welt und einer besseren Lebensbedingung für Menschen, für das bessere Konzept, denn es erlaubt Kritik, also die Verbesserung von Irrtümern und Fehlern, und es erlaubt das pragmatische Gestalten der Welt. Aber auch dieses Konzept wankt in unseren Tagen. Denken Sie nur an die Diskussion über das sogenannte Postfaktische, das erstaunlich viel Widerhall findet. Warum? Viele Menschen mögen die Anstrengungen nicht auf sich nehmen, die das allmähliche Sich-Annähern an Wahrheit durch den kritischen Prozess der Wissenschaft mit sich bringt. Und ganz allgemein die Anstrengung, die Aufklärung als Daueraufgabe mit sich bringt. Manche behaupten auch, die Wahrheitsannäherung, die die Wissenschaft vollzieht, führe nicht zu tieferen Wahrheiten oder gar zur Wahrheit, der einen absoluten Wahrheit. Die Götterlehren der Antike, die anderen großen Mythen der verschiedenen Kulturen und die Religionen hingegen eröffneten uns tiefere Einsichten. Poesie hat die Aufgabe und bringt von ihrer Form her mit, Deutungsräume zu öffnen. Jeder kann darin etwas Anregendes finden. Und deshalb ist der Prozess der Interpretation dieser alten Texte nie abgeschlossen. Immer wieder können wir unseren Blick neu und anders auf diese Werke richten. Und in ihrer Deutungsoffenheit liegt, wenn man es denn so ausdrücken wollte, ihre tiefere Wahrheit. Sie überdauern die Zeit, weil sie nicht eindeutig, sondern mehrdeutig sind. Damit befeuern sie unsere Fantasie und schaffen uns eine emotionale Entlastung von alltäglichen Sorgen und Nöten, von Sterblichkeit und Endlichkeit. Die Erkenntnisse der Wissenschaft wollen eindeutig formuliert werden. Dann können sie unsere Fantasie auch befeuern und uns eine faktische Entlastung schaffen von alltäglichen Sorgen und Nöten. Was tun? Naja, vielleicht befassen wir uns augenzwinkernd und mit ästhetischem Genuss, mit Mythos und Dichtung und freuen uns daran, dass wir ihnen nicht mehr glauben müssen. Und befassen uns ernsthaft und mit intellektuell kritischem Genuss mit Philosophie und Wissenschaft. Ich danke Ihnen. Die gute Sitte dieser Abende verlangt, dass ich moderiere, wie Sie den Referenten in die Zange nehmen. Haben Sie denn irgendwas, was Sie fragen, sagen, mitteilen wollen? Oder habe ich Sie erfolgreich müde geredet? Sie möchten was fragen. Also ich fasse es mal kurz zusammen. Wenn der Logos sozusagen auch nicht alles erklärt und wir mit beiden hantieren, Mythos und Logos, wohin könnte das dann weitergehen? Ja? Sind zum Beispiel solche Entwicklungen wie KI, künstliche Intelligenz ein Weg? Eieiei, Sie stellen Fragen. Soll ich also doch die Welt erklären, obwohl ich gerade mich bemüht habe, es nicht zu tun? Ja, nicht um mich zu drücken, aber da würde ich jetzt gerne den mir immer sehr wichtigen Karl Popper zitieren: Die Zukunft ist offen. Wir wissen über die Zukunft im Grunde nichts. Ja. Wir wissen bestenfalls was über unsere Fantasien über die Zukunft. Ja. Und unsere Ideen, die wir entwickeln, Vorstellungswelten. Diese ganze künstliche Intelligenzgeschichte vermag ich offen gestanden nicht wirklich einzuordnen. Es gibt da Teile, die finde ich faszinierend. Und es gibt Teile, die schaue ich mir sehr besorgt an. Ja. Ich will es mal banal runterbrechen, um von den großen Geschichten da ein bisschen in die Niederungen des Alltags zu kommen. Ich habe es ja in der Vorstellung gesagt, ich bin Professor für Schreiben und Rhetorik, also ich lehre, ich kriege von Studenten schriftliche Arbeiten. Wenn Sie die aktuellen Diskussionen so verfolgt haben, dieses im Internet aufrufbare GTP, so rum, einer amerikanischen Software-Schmiede, ein künstliche Intelligenzprogramm, das Texte schreibt. Ja? Und da können Sie Fragen dann richten und der Witz ist, das, was da rauskommt, können Experten nicht mehr beurteilen, ist das von einem Menschen geschrieben oder einer Maschine. Ja? Im Übrigen, das ist gar nicht mal so neu. Sie wissen gar nicht, was Sie alles schon gelesen haben, was nicht von Menschen geschrieben wird. Ja? Seit mindestens 10, 15 Jahren arbeiten die großen Nachrichtenagenturen und Redaktionen der Presse beim Aufbereiten von Meldungen mit künstlichen Intelligenzprogrammen. Da guckt ein Redakteur höchstens nochmal drüber, das war's. Ja. Und die lesen Sie jeden Tag in der Zeitung. Also, aber ich muss mich jetzt fragen, wenn ich irgendeine Seminararbeit auf den Tisch gelegt bekomme, wer hat die geschrieben? So, um den Studenten hier, ich komme gleich auf Sie, um den Studenten hier im Saal nicht allzu große Hoffnung zu machen, ich erwische Sie. Ja. Weil das Programm ist an einer Stelle zu blöd. Nehmen Sie es mir nicht als Arroganz und Beleidigung, aber dieses Programm ist nicht in der Lage, Ihren schlechten Stil zu imitieren. Ja. Und da kriege ich Sie. Ja. Damit kann ich mich jetzt noch für meine Restlaufzeit als Professor trösten. Wahrscheinlich legt man mich da nicht so leicht aufs Kreuz. Aber das ist auch wieder nur das Ganze in ein anekdotisches Geschehen zu ziehen. Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich werden mir die Fachleute da auch wieder widersprechen. Ich frage mich, ob durch künstliche Intelligenz Emergenz entsteht. Also ein Sprung auf eine Ebene, die nicht vorher im System ist. Ja? Also kann es etwas abrufen, was noch nicht vorher drin ist. Natürlich in einem beschränkten Maße ja, aber in einem wirklichen Entwicklungssprung, zum Beispiel hätte Xenophanes Gedanken über die Götter und über das, was wir wissen können. Von ihm gibt es diesen wirklich ungeheuer schönen Satz, denn nur Wähnen ist uns beschieden. Wir können immer nur vermuten. Unser ganzes Wissen ist Vermutungswissen, ist nie absolut, nie sicher. Ja, es kann sich immer ändern, denn nur Wähnen ist uns beschieden. Hätte eine KI auf diesen Satz kommen können, bevor ihr einprogrammiert worden ist? Da habe ich Zweifel. Ja? So, wenn das nicht möglich ist, nochmals, ich kann das nicht beurteilen, bin dafür kein Spezialist, aber nehmen wir mal an, meine Vermutung stimmt, dann sollten wir diese neuen Techniken in ihre Schranken weisen, weil wir uns sonst der Chance, die Chance uns nehmen, zu Emergenzen zu kommen. Wenn das Typische einer menschlichen Intelligenz ist, so sprunghaft zu sein, dass sie etwas denken kann, was vorher noch niemand gedacht hat. Ja? Wenn das typisch Menschliche ist und nicht programmiert werden kann, dann wäre eine Welt, in der wir immer mehr an KI delegieren, eine, die eigentlich eine Welt des Stillstands ist. Ja? In der eigentlich nicht mehr etwas wirklich Neues hineinkommt. Aber da müssen Sie die KI-Leute fragen. Die werden wahrscheinlich sagen, klar, läuft. Bitte. Also, Sie sagen, Sie stimmen mir zu, dass die Zukunft offen ist und sagen, dass wir darüber nichts wissen können. Und man könnte auch die Leber befragen von Prometheus, die jeden Tag vom Adler gefressen wird. Und uns Gedanken darüber machen, was dieses Bild uns sagt. Soll ich das jetzt deuten? Zuerst einmal würde ich sagen, daran sieht man eigentlich, was Zeus für ein fieser Möb war. Ne? Das ist schon eine ziemlich fiese Nummer, einen da hängen zu lassen über Ewigkeiten, bis dann mal irgendwann der Herakles kommt und sagt, gut, ich mach den dann mal ab. Also nett waren die alle nicht zueinander. An der Stelle muss man sich vielleicht klar machen, vielleicht sind wir an ein paar Stellen ein bisschen weiter gekommen. Ich glaube, unsere Erzählungen heute, zumindest in der Dichtkunst, glaube ich, ist Menschlichkeit, ja, Fürsorge und so weiter immer auch ein Thema. Und da musste Prometheus schon ziemlich lange warten. Und Herakles hat es auch nicht aus Menschlichkeitsgründen gemacht oder so, er hat den Job zu tun. Irgendjemand hat gesagt, wie das so ist bei den alten Griechen, wenn sie irgendwo gefehlt haben, ja, mussten sie das wieder gut machen. Und die Wiedergutmachung wurde von irgendjemand bestimmt. Und der hat meistens die Aufgabe so gestellt, dass er davon ausging, das schafft er nie. Ja? Und alle wollten Herakles immer dadurch austricksen, dass sie immer schwierigere Aufgaben gestellt haben. Und der hat gesagt, okay, mache ich das auch noch und hat es gemacht. Ja? Und wollte dann von seinen Sünden sozusagen befreit werden. Die Christen haben dann Kurzverfahren entwickelt, Sonntagsbeichte. Das war das Motiv. Nicht, weil Herakles sagte, der arme Mensch oder der arme Prometheus oder so, oder der arme Titan. Nein, das war dem vollkommen wurscht. Also Menschlichkeit oder Mitgefühl und so weiter war da in diesen Geschichten relativ wenig zu finden. Ja, das waren immer sozusagen immer Projektionen auf den Willen der Götter. Und da sind wir einen Schritt weiter. Ich glaube, es ist schon ganz gut, ab und zu zumindest, jeder wie er mag, aber ab und an auf die Götter zu verzichten, schadet nicht. Richard Rorty, amerikanischer Philosoph, hat mir mal gesagt, wir haben es die letzten 5.000, 6.000 Jahre mit Metaphysik und Religion versucht. Mein Vorschlag ist, versuchen wir es mal die nächsten 5.000, 6.000 Jahre ohne Metaphysik und Religion, dann können wir vergleichen. Dass ich das in einem Radio-Essay über Richard Rorty zitiert habe, hat mich darum gebracht, den Posten des Literaturredakteurs beim Südwestfunk zu bekommen. Der Hauptabteilungsleiter war sehr religiös und hat sich so sehr über Rorty aufgeregt, dass er mir den Job nicht gegeben hat, obwohl ich den eigentlich schon sicher hatte. Da sehen Sie mal, wie gefährlich es ist, solche Sätze zu zitieren. Aber gut, das ist eine Anekdote. Womöglich, ja. Aber ja, mal schauen. Wollen Sie noch was fragen? Ja, bitte. Aus meiner Sicht nein. Das, was erhaltenswert war, ist ja da. Das haben wir erhalten. Ja? Wir haben die wunderschönen Geschichten, die wir immer wieder aufs Neue deuten. Und ich glaube, das ist das Erhaltenswerteste. In der Welt der Antike, ich würde da gern mal, wenn es eine Zeitmaschine gibt, für eine Woche hin, allerdings unter der Bedingung, dass ich keine Zahnschmerzen kriege, keinen Infekt. Also zum Beispiel eine Welt ohne Betäubungsmittel, die man gezielt einsetzt, nicht nur für Kronos, Brechreiz, leg dich nieder. Und eine Welt ohne Antibiotika zum Beispiel, möchte ich nicht leben. Da würde ich auch nicht mehr leben, ganz einfach, da wäre ich schon tot. Bescheidenheit sei sozusagen ein mögliches Erbe, verlorenes Erbe. Das ist doch eine sehr bescheidene Frage, die Sie stellen. Also, nein. Wäre zum Beispiel auch wieder eine Tugend eher der Menschlichkeit. Und nochmals, ich glaube, in den Geschichten der Antike finden Sie davon gar nicht so viel. Da sind wir tatsächlich weiter, besser geworden. Glaube ich schon. Ja. Also, die... Schauen Sie, nochmal später, ein, zwei Jahrhunderte später, als Homer, Hesiod, kommt Sokrates daher, über den Cicero mal sagt, er habe die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt. Was wollte er damit sagen? Bis dahin haben die Philosophen sich primär mit Naturphänomenen beschäftigt, Kosmos und so weiter, wie ist das entstanden, was ist da los, wie erklären wir Blitz und Donner und dergleichen mehr und warum schwappt das Meer da immer hin und her, all solche Fragen, ja? Naturphilosophische Fragen. Früher hieß Physik übrigens Naturphilosophie. Und Sokrates ist, das stimmt so absolut nicht, aber Tendenz ja, Sokrates ist der erste Philosoph, der sich mit den Fragen des menschlichen Zusammenlebens befasst. Der kommt nicht mehr mit dem Kosmos oder so. Der fragt, was wollen wir denn als gerecht verstehen? Oder als tapfer oder als besonnen, als weise und so weiter. Ja? Also da kommen Fragen der Menschlichkeit und des menschlichen Zusammenlebens erst so richtig auf den Plan. Vorher gibt es keine Menschlichkeit, weil wir ja eh nur Marionetten sind, die die Götter in den Händen halten. Ja? Also dieses eigenständige, selbstbestimmte, selbstverantwortliche Wesen ist kein Konzept der Mythologie. Und deshalb sage ich so, diese Ideen von Menschlichkeit und so weiter, die kriegen Sie in die Mythologie nicht richtig rein. Wir lesen die da hinein, ja, weil das unsere Brille ist, die wir aufgesetzt haben, weil wir von diesen Konzepten sehr stark geprägt sind. Aber da lesen wir wahrscheinlich an den alten Geschichten tatsächlich vorbei, was in Ordnung ist. Ja, wir dürfen auch unseren Senf da hineindichten, alles gut. Aber wenn wir uns fragen, was ist wahrscheinlich eine authentische Lektüre dieser Geschichten, dann würde ich davon abraten, diese Menschlichkeitskonzepte zu sehr mit der Antike zu verbinden. Oder nicht mit der Antike, aber mit der Mythologie. Also Sie fragen mich, und das als Philosophen und Rhetoriker, nach einem Gottesbegriff. Wir nicht die vielen Götter sozusagen in uns tragen und sie durch eine Entäußerung zu dem einen Gott führen können. Ja. Jetzt könnte ich ironisch sagen, naja, wir hatten sie ja in uns. Wir haben sie rausgelassen, dadurch wurden sie Geschichten. Ja? Das sind ja unsere Ideen. Also sehen Sie es mir nach. Ich hoffe sehr, dass es heute Nacht nicht blitzt. Ja. Ich glaube nicht an Zeus. Ich glaube nicht, dass es Zeus gibt und all die anderen. Und verstehen Sie? Ja, ich habe das schon verstanden. Aber ich sage ja, ich ironisiere das jetzt ein bisschen. Insofern bin ich nicht empfänglich für solche Konzepte. Ja. Und das, ich bringe das meistens auf eine einfache Formel. Ich bin religiös unmusikalisch. Ja? Mir ist klar, wie wichtig Religion für viele Menschen ist und wie viel sie geleistet hat in der Kulturgeschichte und wie viel sie kaputt gemacht hat in der Kulturgeschichte. Ja? Die Bedeutung von Religion würde ich nie leugnen. Aber für mich als Menschen, als Einzelwesen spielt sie eigentlich keine Rolle. Insofern bin ich da ein schlechter Ansprechpartner. Ich will es auch nicht vollkommen ausschließen, dass mich diese Themen nochmal erreichen. Erstaunlicherweise fangen ganz viele Philosophen im Ruhestand und wenn sie alt werden, auf einmal an Religionsphilosophen zu werden. Ich hoffe, das erspare ich der Welt, aber man weiß ja nicht. Ja, bitte. Ja, aber schauen Sie, okay, ich verstehe Sie, Sie sagen, als Renaissance, als Wiedergeburt der Antike ist das ja ein Rückgriff auf die Zeit. Nur, der Wandel vom Mythos zum Logos hat sich in der Antike vollzogen. Ja? Wir leben seither mit beiden. Es hat ja nicht aufgehört, sich Geschichten auszudenken, machen wir andauernd. Ja, vielleicht verändern sich die Medien, in denen wir die Geschichten erzählen. Ja? Mir hat mal vor 30 Jahren ein Professor der Hochschule der Medien gesagt, Volker, in 10 Jahren wird es keine Bücher mehr geben. Und ich sagte, okay, Raphael, ich kaufe noch die noch da sind, damit es für mein Leben reicht. Die Prognose war falsch. Ja? Also natürlich wissen wir aus der Mediengeschichte, und das trifft auch, glaube ich, für die Kulturgeschichte zu, dass es nie zu einem Verdrängungswettbewerb kommt, der immer gefürchtet wird, sondern eher eine Ergänzung da ist. Ja? Also als der Film kam, hat man gesagt, das ist das Ende der Malerei. Als das Fernsehen kam, hat man gesagt, das ist das Ende der Filmkunst. Ja? Wär ich zurückhaltend. Ich glaube, dass man solche Entwicklungen natürlich am besten im Nachhinein beobachtet. Aber wenn man denn aus der Geschichte lernen will, dann kann man, glaube ich, das lernen. Es läuft meistens nicht so, wie man es annimmt. Und meistens ist das, was man als katastrophisch erwähnt, am Ende gar nicht die Ecke, aus der das Schlimmste kommt. Das Schlimme ist auch kreativ. Ich würde mal sagen, dass es, um das nochmal anders aufzunehmen, ja, eine meiner Thesen ist ja, das ist beides seither da, Mythos und Logos. Aber ich glaube, dass wir in Kulturen sozusagen immer sehen, wie um den Vorrang gerungen wird. Ja? Und ich glaube, dass wir einerseits in einer sehr wissenschaftlich geprägten Welt sind. Also könnte man sagen, unsere Welt ist vornehmlich vom Logos geprägt. Stimmt aber irgendwie auch nicht. Ja? Schauen Sie mal an, nehmen Sie doch mal die letzten 3 Jahre. Ja? Da kommt ein Problem in die Welt, das wir noch nicht in der Form kennen. Sie wissen, worüber ich rede. Und die Wissenschaftler bemühen sich mit ihren Methoden, das Problem zu lösen, also Erkenntnisfortschritte zu generieren und Irrtümer aufzuklären, Fehler zu bereinigen, weiter zu forschen und so weiter, bis man vielleicht irgendwann einen Impfstoff hat. Ja. Und zu der gleichen Zeit, in der das läuft, übrigens mit dem Abstand, den wir jetzt haben, könnte man ja sagen, war eigentlich für die Wissenschaft jetzt nicht gerade eine schlecht gelaufene Geschichte. Ne? War ziemlich gepunktet. Sie sitzen jetzt alle nicht mehr wie vor einem Jahr hier mit einer Maske. Ja? Irgendwas scheint gut gelaufen zu sein. In der gleichen Zeit poppen allerdings die irrwitzigsten Erklärungsmodelle aus den Köpfen heraus. Ja? Und die Geschichten wildester Natur entstehen. Ja? Und Erklärungsversuche, das zu begreifen. Ja? Also es ist beides immer da und vielleicht verteilt sich das nicht immer gleich in jedem Einzelnen. Ja? Es gibt Leute, die sind eher ein bisschen nüchtern, vernunftgeleitet, andere vielleicht erfreuen sich an den Gaben der Emotionalität. Meine Empfehlung ist immer, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man sollte versuchen, es jeweils in einem guten Verhältnis zu setzen. Danke Ihnen jedenfalls, dass Sie gekommen sind. Schönen Abend. Wiedersehen.